Guten Abend. Willkommen zum Vortrag Wanderreise mit OpenStreetMap. Ich bin Thomas Bellmann, bei OpenStreetMap unter Valenki bekannt. Dem einen oder anderen bin ich wahrscheinlich in den Daten schon über den Weg gelaufen. Ja, also dieser Vortrag, es geht hauptsächlich um Outdoor-Urlaub und die Planung, wie man sie mit freiem Kartenmaterial und OpenStreetMap, freier Software und anhand von Luftbildern machen kann. Ja. Wie ich dazu kam, ja. Ich habe gerne Urlaub in abgelegenen Regionen und meistens mit Fahrrad gemacht. Ja, und irgendwann kam ich dazu, dass ich in Albanien wandern wollte. Aber mit den Wanderkarten gibt es kaum Auswahl. Es gibt nur im Norden zwei Karten. Vom Militär kann dann wahrscheinlich, wenn man Beziehungen hat, gebrauchte Karten beziehen. Ich habe keine Beziehungen. Im Internet gibt es Scans alter russischer Karten. Sie sind 30 Jahre alt und halt kyrillisch beschriftet. Für mich war das nicht ganz so toll. Es gibt zwar topografische Karten als komplette Sätze, aber die Preise ab $2000 waren mir etwas zu viel. Ja, und ich habe mich schon früher damit beschäftigt, meine Reisen mit OpenStreetMap abzubilden. Auf meiner Website habe ich dann halt den Tracks eingebunden und da dachte ich, ja, ich kann ja eigentlich die Karte selbst zeichnen und dann mitnehmen. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar grundlegende Begriffe zum Klären. Also OpenStreetMap ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Meistens wird es freie Weltkarte genannt, aber das Ziel des Kernprojekts ist, geografische Daten zu sammeln. Die stehen unter der ODBL und wie bei Wikipedia kann wirklich jeder daran arbeiten. Kleiner Überblick zur Struktur des OSM-Universums. Die Daten werden halt in OpenStreetMap editiert. Und die Daten selbst sind dann Grundlage für viele Dienste und Projekte. Es gibt thematische Online-Karten mit Überwachungskameras für den Personennahverkehr, Freizeitwander- und Reitkarten. Es gibt Online-Dienste, die also zum Beispiel druckfertige Stadtpläne anbieten, die on-demand gerendert werden oder Routing zum Beispiel. Was für mich interessant war, das sind Vektorkarten, weil ich auf den Wanderungen halt mein Garmin mitnehme. Das ist ja also ein Gerät, wo man die Karten, also eine Wanderkarte drauf hat und die, das kompakt ist und wasserdicht. Ja. Entschuldigung. Also für Garmin-Geräte gibt es eine Vielfalt von Vektorkarten, die auf OpenStreetMap basieren. Magellan und TUNAV sind andere Anbieter und für Smartphones gibt es MapsForge-Karten für die Apps. Kleiner Überblick als kleines Schema dazu. Links sehen Sie die Mapper, die halt in der Datenbank editieren können oder editieren. OpenStreetMap.org, die Website, ist angeflanscht. Und aus der Datenbank werden Datenexporte extrahiert, weil die Datenbank selbst ist nicht dazu gedacht, dass dort Dienste die Daten produktiv nutzen. Und aus den Exporten können dann die Projekte ihre Online-Dienste, die Online-Karten, die Vektorkarten und Apps erzeugen. Kleiner Ausflug zu den POI, kurzen Begriffen zu den Geodaten. POI sind Points of Interest, also alles, was der jeweilige Reisende von Interesse findet. Für mich sind das Wasserstellen, wo kann ich unterwegs Wasser finden, dass ich nicht verdurste. Höhlen zu besichtigen, Schluchten und historische Altstädten, ja, was man sonst so kennt. Eine Route ist allgemein der Weg zwischen mehreren Punkten. Und aufs GPS bezogen ist das eine geordnete Liste von Koordinatenpunkten. Das sind zum Beispiel POI. Es gibt natürlich auch Routen für nicht routingfähige Karten, die man nur drüber legt. Und da braucht man dann halt für jede Abzweigung einen Hilfspunkt, damit man weiß, wo man abbiegen muss. Aber das ist nicht das Ziel meines Vortrages. Und diese Routen kann man zur Streckenberechnung in Navigationsgeräten verwenden oder in Navigationssoftware. Dann gibt es noch den Track. Das ist dann, also in der Regel halt das genaue Abbild eines Weges, meistens auch eine Aufzeichnung. Das ist eine dichte Abfolge von Koordinatenpunkten und das stellt halt den Wegverlauf genau dar. Ja, also kurz Disclaimer, ich bin mit Garmin nicht verwandt, verschwägert, ich kriege kein Geld. Das ist leider das ist der führende Hersteller von Navigationsgeräten für einen Anwender in der Schiff- und Luftfahrt und so ziemlich führend bei Outdoor-Navigationshardware. Hallo. Leider ist die Firmware manchmal nicht ganz so ausgereift wie die Hardware. Also die Geräte sind wasserdicht, man kann die eine halbe Stunde ins Wasser legen, es passiert nichts. Also bei Regen kann man damit normal weitergehen. Mit normalen AA-Batterien läuft das Gerät ungefähr 20 Stunden. Also das reicht für 2 bis 3 Wandertage. Es gibt auch mittlerweile Alternativen von CompGPS und Magellan. Mal ein Beispielfoto von einem Garmin-Gerät, was man sonst eher selten zu sehen bekommt. Das ist der Hauptmonitor in einem Flugnavigationssystem. So. Begriffe zum Kartenmaterial. Es gibt zum einen die Rasterkarten, das sind Pixelgrafiken, also normale Bilder, die georeferenziert sind, also können aufs Koordinatensystem projiziert werden. Ja, der einzige Vorteil ist, sieht schön aus, aber das ist ein großer Datenumfang, wenn man wirklich eine größere Fläche abdecken will. Sie sind nicht durchsuchbar, man kann nicht routen. Und die Anwendungen sind halt Luftbilder und Online-Karten aller Art, wie Sie es halt von Google kennen, von OpenStreetMap. Und gedruckt ist es dann natürlich die Papierform. Diese Art von Karten kann auch in Garmin-Geräten verwendet werden. Das ist einmal das KMZ, wie man es von Google Earth kennt. Ich kenne es leider nicht. Und dann gibt es noch von Garmin selbst das BirdsView-Format. Da kann man Rasterkarten sehr platzsparend unterbringen. Die Vektorkarten sind die schönere Art. Vektoren sind halt Punkte, die teils mit Linien verbunden sind. Diese Kartendaten sind sehr kompakt, komprimierbar, sind maschinell durchsuchbar, routingfähig. Und also das ist eigentlich immer, das sind die Art von Karten, die in eigentlich allen Navigationsgeräten verwendet werden, die man offline im Auto hat. Also jedes eingebaute Navigationssystem im Auto oder diese ganzen Endanwendergeräte, die man im Supermarkt bekommt. Und für Garmin ist das Format die .img-Datei. Das ist ein Garmin-eigenes proprietäres Format. Das ist allerdings von Enthusiasten soweit reverse-engineert worden, dass man eben aus anderen Daten Kartendaten für Garmin bauen kann. So, kurzer Überblick zu Programm. JOSM, das ist also der ultimative Java OpenStreetMap Editor. Für manche Leute sagen, er ist halt sehr umfangreich, hat eine steile Lernkurve. Es stimmt, dass er eben nicht sehr intuitiv ist. Die Alternativen wären Potlatch 2 in Flash, geschrieben und ID in JavaScript. Die sind direkt über die Website abzurufen. Ja, Coolant-Karte GT, das ist ein Programm zum Verwalten und Bearbeiten von POI, also von Points of Interest, von Routen und Tracks. Das ist das Programm, was ich auch für meine Reiseplanung nutze. Man kann damit Vektor- und Rasterkarten anzeigen und auch Online-Karten, also die man auf OpenStreetMap sieht, kann man mit diesem Programm darstellen. Ein Beispielbild davon, also diese Sterne und diese grauen Punkte sind POI und diese Linien dazwischen, diese grünen und rote, das sind halt die geplanten Routen. Unten links sehen Sie ein Höhenprofil des Wegs, der dort links so blau dargestellt ist. Da kommen wir später noch dazu. Können wir mal das Pendel abmachen, das raschelt zu sehr, würde ich sagen.
Ich auch mehr nein.
Ob das hilft?
Ich weiß nicht, das hilft oder
das? Klingt besser. Ja, aber hört man jetzt noch was? Sicher?
Das festhält.
Probieren. So. Hört man ein bisschen noch?
Ja.
Also ich höre mich nicht mehr. Okay, gut, danke. So. Kommen wir zu Route Converter. Das ist ein Programm zum Verwalten und Konvertieren von Routen in Tracks. Also wenn man eine Route hat, kann man einen Track draus machen und andersrum. Man kann damit auch Online-Karten und inklusive OpenStreetMap-Karten anzeigen. leider das Hauptprogramm, also das, was zurzeit erhältlich ist, kann nur via Google routen, also via Google API. Aber es ist ein Zweig in Entwicklung, der mit Vektorkarten von OpenStreetMap routen kann. Also die darstellen, man kann dann auch, ich glaube, man kann die schon durchsuchen, das weiß ich nicht genau. Das sieht dann so aus. Das ist halt so eine Vektorkarte mit einem Outdoor-Stil, der dann auch die Höhenlinien zeigt. Ui, was ist das? So, kommen wir zur Reiseplanung. Also wir wollen erstmal ein paar Points sammeln, Points of Interest, die man suchen möchte. Also in der Reiseliteratur oder persönliche Empfehlungen gibt es ja oft genug. Es gibt natürlich auch im Internet Reiseberichte, man sammelt die, oder ich habe die in Kulant.gt gesammelt. Und also wenn man nicht weiß, wo das zu finden ist, kann man das per Google-Suche oder per OSM-Suche eintragen. Dann hat man halt solche Sternchen, wie Sie vorhin gesehen haben. Unter Windows kann man auch die Garmin-Software von also MapSource oder Basecamp verwenden. Ich habe damit leider, oder was heißt, ich habe damit keine Erfahrung, ich habe keinen Windows zu Hause. Ja. Danke. Nochmal das Programm, also ein Screenshot des Programms. So. So. Zum Streckenverlauf. Man will ja dann, also wenn man sich Poi herausgesucht hat, sollte man sich halt die rauspicken, die man ungefähr mit einer Route verbinden kann. Einen Moment mal. Ich habe heute am Stand schon viel geredet. Also man wählt sich dann halt die Poi aus, die man besuchen möchte. Vielleicht noch die Reihenfolge, in der man sie besuchen möchte. Das können wir dann anhand von verfügbaren Kartenmaterial machen. Es gibt ja kleinmaßstäbliche Karten, also so 1 zu 2 bis 400.000. Man kann dann halt größere Ortschaften als Ausgangs- oder Endpunkt nehmen. Also Anreise per Flugzeug bis Tirana kann man auch so regeln. Und die größeren Straßen, dann gibt es auch noch Transportmöglichkeiten. Die kann man halt mit verfügbaren Kartenmaterial abdecken. Dann kann man anhand von Höhenlinien, also wenn man also jetzt Poi hat, aber noch keine Straßen dazwischen, kann man mit Höhenlinien schauen, ob man dort vielleicht über einen kleinen Himalaya müsste oder ob man durch eine tiefe Schlucht müsste. Da kann man dann versuchen, die Route anders zu wählen. Man kann das natürlich mit Luftbildern überprüfen, um zu sehen, ob dort große Hindernisse sind oder ob es dort Straßen gibt, die man eintragen kann. Und man kann auch von OpenStreetMap und aus anderen Quellen GPS-Daten herunterladen und also was jetzt in der Gegend schauen, ob dort andere Leute schon gewandert sind und deren Wege nachgehen oder zumindest die GPS-Spuren als Anhaltspunkt nehmen, um dort nach Wegen zu schauen. Programme, um GPS-Daten und Luftbilder und Kartenmaterial anzuzeigen, das ist nur ein kurzer Überblick, sind halt Chosen, Landkarte und so weiter. Also der Vortrag ist natürlich im Nachhinein online einsehbar mit Links, das können Sie dann im Index die Links alle finden. Gut. So, kommen wir so langsam zum Einzeichnen. Ja, man kann mit Chosen, Moment, ich habe das schon mal kurz vorbereitet, das darf man so stehen. Ein bisschen vorbereitet, dann geht man halt in die Region, also Moment. Na, das klappt nicht so. Lass mal das. Dann kann man. Na, ich glaube, ich muss die Tastaturkürzel nehmen. Dann kann man sich die Region auswählen, dann lädt man halt die Daten herunter. Ja, eigentlich sollte jetzt auch der so üben. Und dann kann man auch noch, hier oben rechts sehen Sie den Haken, Rohdaten herunterladen. Also das ist jetzt eine Gegend, wo ich schon unterwegs war. Entsprechend sieht man dann einige Tracks, die dann erscheinen.
Also die Bodenlinien sind jetzt deine GPS-Spuren?
Was Sie jetzt sehen im Moment, das sind die eingetragenen Geodaten. Die GPS-Daten werden gerade noch heruntergeladen, Sie sehen es im Ziel. Moment, man kann jetzt die Daten eben ausblenden. Dann sieht man nur die GPS-Spuren und das sind die Daten an sich. So, erstmal so weit. Ja, das Luftbild habe ich ja schon untergelegt. Es gibt auch mehr Quellen, die man also in den Einstellungen von Chosen finden kann. Und jetzt kann man das bereits Quartierte, also wenn man ein blutiger Anfänger ist, kann man schauen in der Gegend, was eingetragen ist und was es ist, damit man vergleichen und Schlüsse ziehen kann, um dann entsprechend Sachen einzutragen. Zum Beispiel, wenn man jetzt reinzoomt, ich schreibe das mal die GPS-Daten aus, weil das dann ein bisschen irritiert. Also man sieht, dass es Wege und Straßen sind. Moment. Und zum Beispiel dieser Dreck hier, also man sieht halt die Vorspuren, ist, ja, sieht nicht so toll aus, aber das Bild ist ein bisschen klein. Das sieht halt, also das ist mit dem Text versehen worden, nur für Allradfahrzeuge. Aber Highway Tertiary, das ist von der Wichtigkeit her so unterhalb an der Kreisstraße, weil das halt die einzige Straße ist, die mehrere Orte verbindet. Tja, die Oberfläche ist nicht befestigt, die Gradheit ist halt wirklich furchtbar. Also dort können wirklich nur Jeeps fahren, also mit normalen Pkw kommt man nicht durch. Man sitzt auf, reißt sich die Öltwanne. Ja, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, das Problem ist mir Sport geflogen. So. Es kann sein, dass die Luftbilder einen Versatz haben zur Realität. Und dann kann man, Moment, halt, kann man schauen, ob das ungefähr hinkommt. Man sieht, dass die hier auch leicht verschoben sind. Dann kann man hier, tja, eigentlich gibt es hier Kontextmenü. Ja. Müssen wir es mal so lassen. Da kann man dann halt das unterliegende Luftbild verschieben, dass es direkt zu den GPS-Spuren passt, damit man dann die Daten an der richtigen Stelle hat. So, also die GPS-Daten, die ich vorhin erwähnt habe, die man von anderen Outdoor-Portalen runterladen kann, kann man zum Vergleich verwenden, aber wenn man die für OpenStreetMap benutzen möchte als Datenquelle, sollte man die vorher die Urheber auf jeden Fall um Genehmigung bitten. Ich habe es schon in einigen Fällen gemacht. Also ein verrückter Typ ist die Rocky Mountains, also von Süd bis Nord gefahren mit dem Fahrrad. Und ich habe halt gefragt, ob er die GPS-Daten freigeben will. Und er sagte, wunderbar, ich bin für freie Daten. So, nochmal als Screenshot. So, zu einzelnen Punkten, die man eintragen kann. Bei Siedlungen nennt man halt Land Use Residential, also für die Fläche. Und der Platz selbst, wenn das ein Ort ist, schreibt man halt bei kleineren Village ran, als Dorf, Hamlet, Entschuldigung, als, wie sagt man, als Weiler. Ein Isolated Dwelling, das wäre dann ein einsam liegendes Haus, was aber noch bewohnt ist. Ja, dann gibt es halt die einzelnen Gebäude als Haus, das ist ja nicht so weiter der Erwähnung wert, denke ich. Dann je nach Region gibt es dann ja, Eigenheiten in den Gebäuden, die es dort gibt. Es ist relativ gut zu sehen links, das Gebäude. Dort in der Gegend gibt es halt Hütten für Schäfer, die ihre Herden dort weiden und nur jahreszeitig genutzt werden. Also der Dachstuhl ist vorhanden, aber der wird nur, wenn er gebraucht wird, gedeckt mit dichten Zweigwerk, dass es halt regenfest ist. Und ansonsten hat man dann halt vier Wände oder dreieinhalb, ja, mit einem luftigen Dach. Und wie die? Also in der Schweiz war schon nicht so weit in den Bergen, muss ich sagen. Und rechts sieht man dann hier dieses kleine Viereck, das ist das Gebäude. Und hier oben links das Runde, das ist ein Tauteich, da kommen wir dann noch dazu. Wir können das auch mal live in Chosen anschauen. Habe ich jetzt einen Moment. Ah, ich habe die Bilder ausgeschaltet. Das wäre hier. So sieht das dann halt aus, wenn die Gegend gar nicht kartiert ist, sieht man das halt so und muss sich dann einen Reim drauf machen, was man dort sieht und was nicht. Aber mit der Zeit wird man dann ganz gut dabei. So. Und wenn man ein Gebäude einträgt, sollte man vielleicht, also wenn man plant, die als Wetterschutz zu verwenden. Sollte man auch darauf achten, wenn man Ruinen sieht, die vielleicht nicht als Gebäude an sich einzutragen, sondern als Ruine. Man sieht hier links, dass das Dach eingestürzt ist. Und rechts sieht man eben durchaus im Vergleich, rechts, also die Häuser, die meisten haben halt intakte Dächer. Und das in der Mitte des Bildes ist halt, man sieht die Mauern, aber die Dächer sind tja, nach innen gestürzt. Zu Wegen und Straßen, wie ich vorhin schon gezeigt habe, die werden nicht unbedingt nach Zustand klassifiziert, sondern nach der Bedeutung. Die Fotos hier sind alles von der gleichen Straße, allerdings in verschiedenem Ausbauzustand. Also links oben, ich habe es da ein bisschen gehasst, mit dem Fahrrad. Dort war teilweise viel Verkehr und wenn dann die LKW vorbeifahren, der Staub füllt den einen von vorne bis hinten. Ja, und in der Mitte, die Kiesel waren ungefähr so groß. Die waren zum Glück schon beiseite gefahren, sonst wäre das mit dem Fahrrad nicht möglich gewesen. Oben rechts, das ist ja, also schon, wie sagt man, plattgewalzter Kies. Unten links noch ein bisschen platter und unten rechts ist die Straße schon asphaltiert. Die war übrigens während der Bauarbeiten gut befahren. Ja. Ja. Hier sieht man einen seltenen Wegweiser. Also das ist wirklich selten, dass es in Albanien Wegweiser gibt, außerhalb von Städten. Die Straße ist halt wie vorhin, also eins höher, eine Kreisstraße ungefähr. Die Oberfläche ist halt befestigter Schotter. Ja, und das war's. Ja. Also, und als eigenes Stecktype wird für Feldwege verwendet, aber da es für diese Straßen halt nichts Besseres gibt, kann man das auch dafür verwenden. Und Schurface ist kompaktet, halt verdichtete Oberfläche. Das ist ein echter Feldweg. Die Oberfläche ist halt normaler Boden. Und Track Type Grade 3, das ist die Klassifikation in OpenStreetMap, das heißt dann halt wenige feste Bestandteile der Oberfläche. Man sieht auch hier, Moment, hier drüben, also weiter links ist eine Schlucht und dort ist halt schon ein Teil des Weges reingerutscht. Das ist in der Gegend, na, ich meine, das ist ein Feldweg, der wird nicht ganz so sehr gewartet, aber in der Gegend ist das Gestein generell sehr weich und dort passiert es öfter mal, dass Wege bei Hochwassern ein bisschen verschwinden. Jetzt endlich die Pfade, die ich als Wanderer sehen will. Die sind dann schön holprig. Auf diesem Luftbild ist der, also an dieser Stelle ist er gut zu sehen. Das ist dann Highway Path und die Oberfläche wäre Surface Rock. Ich meine, das sieht man dann auf dem Luftbild nicht, aber wenn man sich einen Pfad einträgt, der sich so schlängelt, dann sieht man schon, dass es halt ja, ein sehr kleiner Pfad ist, wo man mit Fahrzeugen nicht viel ausrichtet. Ja, das ist ein Pfad, den man auf dem Luftbild sehr schlecht sieht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich hatte dort in der Gegend vorher schon einen eingemalt. Wenn man dann dort gewesen ist, kann man sagen, ja, Surface Stone, also Steine und sehr dicht bewachsen. Wir können das mal live zeigen. Hier ist er. So. Also wenn man nach Norden scrollt, Moment. Ja, also man sieht hier den Weg, den Pfad ankommen. Also sehen Sie das? Diese Kurve hier runter zu? Bitte? Ist gut zu sehen? Gut. Ja, für geübtes Auge, also wenn man das länger macht, dann gewöhnt man sich dran. Bis, wenn man dann 5 Stunden lang gesessen hat, dann glaubt man manchmal doch, man hat Halluzinationen. So, und hier unten verschwindet das dann im Gebüsch. Da kann man dann nur hoffen, weiter in die ungefähre Richtung gehen und wenn dann hier wieder ein Stückchen Weg rauskommt, kann man ja abschätzen und sagen, also wenn da oben und unten Weg ist, ist dazwischen auch ein Stückchen Weg, trage ich es halt Pi mal Daumen ein. Und wenn wir jetzt die GPS-Rohdaten runterladen, sieht man, dass es, ja, also dass ich da ganz gut gelegen habe. Man sieht auch, dass der Pfad dort entlang führt. So. Dann gibt es auch etwas anspruchsvollere Wege, der führt halt an einem kleinen Gewässer lang oder Fluss, je nachdem zu welcher Jahreszeit. Die Berge dort sind, wie gesagt, sehr weiches Gestein, erodieren sehr stark. Früher, also ich glaube vor einigen Jahren war das noch ein Fahrweg, wo man mit Fahrzeugen langfahren konnte. Ja, das gab es dann nicht mehr. Und auf dem Luftbild war das auch schwierig zu erkennen. Der Pfad selbst hat halt eine sehr weiche Oberfläche und sehr viele, also entspricht, wie sagt man, Schotter. Also Alles, was darunter fällt und liegen bleibt, ist halt eine rutschige Angelegenheit. Surface Gravel passt halt und 6-Skill Mountain Hiking, das heißt halt schon ein etwas schwieriger Grad, ist halt abrutschgefährdet. Wenn man nicht aufpasst, rutscht man halt in den Fluss ab. War aber nicht hoch dort und man wäre auch nicht abgestürzt. Wir können das auch mal im Luftbild betrachten. Ja, das sind die anderen. Das müsste hier. Übrigens können Sie die Bilder nach dem Vortrag auch runterladen und mit passender Software betrachten. Da können Sie das auch im Schoß nachvollziehen und selber sich dran vergnügen. So, wenn man hier schaut, also hier ist nicht viel zu sehen. Moment. Also hier oben sieht man eindeutig, dass der Weg ankommt. Na gut, eindeutig. Hier ist es offensichtlich, kann man sagen. Und da macht halt die Rummel und begleitet den Fluss. So. Also ich zeige das jetzt mal am Beispiel, wenn ich das eintragen würde. Moment. Ich muss mal auf die Datenebene gehen. So, da würde man dann aufs Zeichen-Werkzeug gehen und dann diesen Weg hier nachzeichnen. Ja, und dann hoffen, dass man den richtigen erwischt. Also hier sieht man, von Nordosten kommt ein Wildbach. Das hier scheint aber eine Brücke zu sein. Aber je nach Luftbildaktualität kann es sein, dass die Brücke schon weggespült wurde. Ja, also zumindest in dieser Region. Den Pfad trägt man dann ein über Straße. Oh je. Also ich glaube, das ist nicht ganz so klicklich heute. Dann mache ich das normal über die Vorlagen. Weg. Mal schauen. Straße. Wenn man halt einen Pfad, das passt schon ganz gut. Und dann kann man halt noch ausführlich auswählen, wie er heißt, wie die Oberfläche beschaffen ist. Tja, aber schreibe halt mit Hand Gravel rein, weil ich das kenne. Sachs-Geo. Kann man keine Absturzgefahr. Also Absturzgefahr ist möglich, also tragen das mal ein. Ja, Sichtbarkeit ist, ja, mittelschwer. Und dann trägt man es ein und dann sieht man halt die Tags, die man dafür verwenden möchte. Also die man vergeben hat. So. Die Kombination von Flüssen und Wegen ist dann eine Furt. An dieser Stelle wurde vor 2 Jahren nur eine Brücke gebaut, aber ich bin dort noch mit dem Fahrrad durchgefahren. Ist nicht sehr tief bei trockenem Wetter. Ja, also es hat schon andere Sachen. Und also das ist einfach ein Not, Verteilung, ein Punkt, dann setzt man ran und schreibt dran, Fort Yes. Im Chosen wäre das dann auch, Moment, die war hier unten. Na egal. Ich setze jetzt einfach mal ein Not, ehe ich den Punkt gefunden habe. F3, wenn man dann nach Fort sucht, Enter und das war's. Ach nee, Moment, man kann doch einen Namen angeben. Eine Steigung, wenn es eine gibt, und wird dann halt so angezeigt. Na, das ist ein Auto mit Wasser unten dran. Ich weiß nicht, ob das zu sehen ist. So. Jetzt zu den Gewässern an sich. Also der Fluss ist ja deutlich zu erkennen. Das Flussbett außenrum, das kann man als. Entschuldigung, ich habe den Punkt vergessen. Also Gewässer an sich, als Wassergelegenheit, Trinkwasser. Ist halt für Mischigkeit, aber es kann je nach Gewässer und Region auch trocken sein. Also man möchte sich nicht blind drauf verlassen. Der Fluss selbst wird als Waterway River eingetragen. Das außenrum die Flussbänke, also das Flussbett als Waterway River Bank und hat halt hier dann natürlich eine viel größere Ausdehnung als der Fluss an sich. Ja, das ist auch ein Gewässer. Also der Bach war dort zu meiner, also dort war 20 cm breit. Aber man sieht rechts, auf dem rechten Bild, anhand der Ausdehnung, dass der teilweise enorme Geröllmassen mit sich bringt. Und also intermittent, yes, heißt, dass er jahreszeitlich, sagt man? Ja, jahreszeitlich veränderlich oder teilweise im ganz trocken liegt. Danke. So, übrigens geht hier auch von links ein Pfad, mehr oder weniger, über dieses Wildbachbett drüber nach Süden, beziehungsweise, was das heißt, links. Ach, nee. Von Osten nach Westen hier runter. Hier sieht man dann den Pfad weiter verlaufen. So, das hatten wir vorhin schon mal kurz bei der Hütte gesehen. Also auf dem Luftbild ist es gut zu sehen. Das ist ein Gewässer. Bis vor kurzem hatte ich das für mich als Zisterne bezeichnet, aber nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, das wird Tauteich genannt. Kennt jemand von Ihnen diesen Begriff? Ja? Genau, also mir war es bis dahin komplett unbekannt, also bis vor 3 Wochen. Ja, also das ist auch, der Wikipedia-Eintrag ist sehr lustig. Tauteiche gibt es auf der Halbinsel von der Eiderstedt.
Was?
Ja, gut, aber die gibt es auch in Großbritannien, in Albanien. Also die sind von Hand angelegte Sammelbecken und dienen halt wirklich, um eigentlich das Nutzvieh mit Wasser zu versorgen. Man kann zur Not das Wasser trinken, wenn man wirklich nicht anders kann. Aber ich habe dort... Bitte? Ja, Filterflasche oder abkochen, weil ich habe dort schon Frösche, Schlangen drin gesehen und halt Insektenlarven, alles. Also kann man eintragen, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man dann dort wirklich trinkbares Wasser findet. Also Land Use Reservoir als kleines Reservoir würde ich da eintragen und Man-Made Dew Pond, weil es halt ein handgemachter Tauteich ist. Ja, eine der Sachen, die ich gerne als Tourist sehen möchte, sind Schluchten. Auf dem Luftbild ist das, naja, zu erahnen. Also man sieht halt 2 Felskanten. Trägt man den Fluss trägt man natürlich als Waterway River ein und den Canyon als Natural Canyon. Und also wenn es nur einseitig ist, kann man auch Natural Cliff verwenden, weil das halt dann nur einseitig eine abstürzende Klippe ist. Ja, zu Bergspitzen, das ist eigentlich einfach. Also man sieht hier oben in der Mitte so ein Bergmassiv. Auf Luftbildern ist die Spitze eher schlecht zu erkennen. Also auf diesen geht es halbwegs. Man sieht halt von Norden die einen Grat kommen von Westen und von Südosten. Aber auf den Höhenlinien der Open Cycle Map rechts sieht man halt wirklich, dass dort sich der Berg zuspitzt und dort würde man, wenn die Bergspitze fehlt, eintragen. Einen Punkt mit Natural Peak und Elle für Elevation für die Höhenangabe. So, noch kurz Zusammenfassung, also bewohnte Gebiete würde man eintragen, wenn man halt einen Versorgungsstützpunkt braucht. Gebäude für den Wetterschutz, Straßen, Wege und Pfade sind ja logisch, finde ich. Gewässer als Trinkwasserquellen oder Waschplätze. Landflächen, ja, wenn man es braucht. Also das ist ja langwierig, wenn man da wirklich alle eintragen möchte. Berggipfel, ja. Und wenn man das alles eingetragen hat, kann man das in Chosim, würde man auf Datei, also ich mache das immer mit Tastatur kürzen, ich muss jetzt schauen, wie man das macht. Daten hochladen wäre dann die Auswahl. Macht jetzt aber nicht, weil er ja, irgendwie nicht so die Laune hat. So, ich habe das jetzt in einer Region, wo ich wahrscheinlich mal hinfahren möchte, oder was heißt, durchwandern möchte, gemacht. War vorher sehr wenig kartiert. Ich habe es dann mit den Landflächen ein bisschen übertrieben, aber die Wege dort sind eigentlich gut auf dem Luftbild zu erkennen. Und im Navigationsgerät sehe das dann so aus, vorher und hinterher. So, noch ein paar Hinweise dazu. Bei starken Höhenunterschieden, wie an der Schlucht fuhren, kann es sein, dass die Luftbilder verschoben sind, dass dann die Daten halt nicht korrekt der Realität entsprechen. Und in stark bewaldeten Gegenden, wie Sie vorhin beim Beispiel des Pfads gesehen haben, sind die Pfade und teilweise auch Wege sehr schlecht sichtbar. Wenn man sehr hohe Bäume hat und das Luftbild schräg aufgenommen ist, kann es sein, dass durch die Parallaxe der Weg verdeckt wird. Natürlich können die Luftbilder auch veraltet sein und man steht dann halt vor einem abgerissenen Gebäude oder eingestürzt und die Pfade sind zugewachsen. In Bing kann man sich das Alter anzeigen lassen. Tatsache, das funktioniert. Ja, bloß die Auswahl nicht. Ah, hier. Man sieht halt, dass dieses von 2010 ist. Also gute 4 Jahre alt. So. Und beachten bitte, nur Bing hat die Luftbilder dazu freigegeben, dass man mit OpenStreetMap, dass man sie für OpenStreetMap verwenden darf. 2012 ist der Gründer von OpenStreetMap, Steve Coast, zu Microsoft gewechselt. Hat für diese Firma gearbeitet und hat halt ausgehandelt, dass wir diese Luftbilder verwenden dürfen. So, jetzt zur Routenplanung an sich. Also ich meine, wir haben jetzt die Straßen, Wege, Gebäude und alles kartiert, haben wir auf der Karte, aber um sie nachzuwandern, ist es vorher sinnvoll, dass man die geplante Strecke einschätzt, wie weit das ist und die Schwierigkeiten, da kommen wir noch dazu. Es gibt auf Wegen, die als Highway Pass in OpenStreetMap eingetragen sind, leider noch nicht viele Dienste. Der Route Converter, den wir vorhin schon mal kurz hatten, der kann das machen, aber im experimentellen Zweig. Der kann also offline routen, braucht kein Internet dazu, wenn er die Karte einmal runtergeladen hat und es sind vorgefertigte Routen verwendbar. Das ist nochmal ein Screenshot. Ich habe das auch schon vorbereitet. Moment, das wäre das Programm. Also wir haben jetzt eine Wegpunktliste geladen, das sind nur 5 Punkte. Vanette Benjes, das ist, klar, das sind, ja, wie sagt man, heiße Quellen, dort kann man frei baden. Dann gibt es halt noch andere Kleinigkeiten, einen Pass in den Bergen und Chiricastro hat eine wunderbare historische Altstadt. Wenn man nur die Wegpunkte hernimmt und sagt, machen wir eine Route daraus, dann berechnet das Programm die kürzeste Route. Man muss ja vorher in den Einstellungen festlegen, dass man als Fußgänger unterwegs sein möchte. So. Es gibt auch einen Online-Dienst bei open.mapquest.com. Das Open nicht vergessen, sonst ist man auf der kommerziellen Seite. Open.mapquest basiert auf OpenStreetMap-Daten, mapquest.com auf normalen kommerziellen. Die Wanderreitkarte.de, die hat eine Auswahl von West- und Südeuropa, da kann man auch online sich die Route zusammenklicken. Natürlich kann man sich auch eine Route aufs Navi packen und sagen, berechne mir das. Also kann man auch schon zu Hause machen. Und in Kulantkarte.kt, das ist leider ein Mangel des Programms, da kann man nur per Webquest routen, aber nicht auf Highway Path. Und Open Route Service hat Daten vom Dezember 2012, das ist leider eingeschlafenes Projekt. Unter Windows kann man auch mit Basecamp, mit diesen OSM-Karten von Garmin, also die kann man unter Basecamp laden und dann dort sich die Routen berechnen lassen. Also Alternativen zum Routing, wenn man sich die Wege anders zusammenstellen möchte, kann man die Karte unterlegen. Moment, mal sehen, ob wir das schaffen. Ja, könnte man quasi den einmal eingezeichneten Weg nochmal nachzeichnen, aber das ist ja Unfug. Deswegen kann man auch die OSM-Daten an sich herunterladen, die betreffenden Wegstücke auswählen und dann verbinden. Moment, ich zeige das mal kurz. Halt, das war's. Hätte man halt zum Beispiel dieses Wegstück, dann kann man kopieren, STRG-C, STRG-N, eine neue Ebene anlegen, STRG-V dann entfernt man alle Tags, die braucht man nicht. Dann kann man zum Beispiel ranschreiben, Name, Etappe 1. Das wird dann auch, nachdem man es gespeichert hat, als GPX-Name verwendet. Und dann kann man die, halt, Moment, die Datenebene, ja, kein Kontextmenü. Als GPX exportieren. Kann man dann halt als GPX speichern und als vorgeplanten Weg dann auch im Navigationsgerät verwenden. Aber die so bearbeiteten Daten bitte nicht wieder zu OpenStreetMap mit hochladen, dann hat man hübschen Datenmüll. Ist mir leider zum Teil schon mal passiert. Also ich habe mich dann nach einem Jahr gewundert, was da für komische Daten rumliegen. Mit Coolant-Karte-GT kann man auch diese Garmin-Karten verwalten und bearbeiten, wie gesagt. Und dann die Wege teilweise per Hand nachmalen, aber ja, das ist nicht ganz so praktikabel. So, man kann sich auch noch das Höhenprofil der Strecke im Vorhinein anschauen, um die Schwierigkeit einzuschätzen. Das Prinzip ist recht einfach. Man legt einfach, man nimmt einen Weg. Es gibt von verschiedenen Weltraummissionen Höhendaten, SRTM oder ASTER. Dann nimmt man einfach den Weg und sagt dann dem Programm, zeige mir die Höhenunterschiede. Die Möglichkeiten sind Kubikmap, der Autor weilt unter uns. Ist ein sehr gutes Programm. Dann gibt es einen Online-Dienst, GPS Visualizer. Dann legt man den GPX-Track hoch, sagt, gib mir die Höhen dazu. Dann werden die Höhen zu den einzelnen Wegpunkten hinzugefügt, dann kann man es wieder runterladen und hat die Daten im Track. Mit Coolant-Karte GT kann man die Höhendaten auch verwenden, aber der Import ist etwas umständlich, aber funktioniert auch. Mit Root Converter klappt es auch, leider in der experimentellen Version noch nicht. In der stabilen Version klappt es halt. Das ist ein Screenshot des Programms Coolant-Karte GT. Man sieht halt gut oder nicht so gut, dass der Weg über zwei Bergketten führt, die so bis 2000 Meter gehen. Das ist jetzt aber ein Weg vom, also ein, das sind mehrere Etappen am Stück. So, jetzt haben wir die Daten eingetragen und die Routen erstellt. Man sollte natürlich die Routen in Etappen unterteilen. So beim Wandern 20 bis 35 Kilometer, man sollte das vorher schon mal ausprobiert haben. Das sieht dann ungefähr so aus. Man kann den Wegstücken einzelne verschiedene Farben zuweisen. Macht sich dann auch am Gerät ganz gut, wenn man sieht, wie weit die nächste Etappe noch entfernt ist. Wenn es also eine reiche Farbe ist, ist es schwer abzuschätzen. Also man sieht hier halt das rote Stück, dann das grüne war die nächste, bis zum Dorf Frascher und dann, naja, kennt sich selber. Wenn man das, die Routen und Tracks ins Gerät laden möchte, sollte man sie vereinfachen, also dass wenige Wegpunkte drin sind. Bei Garmin kann man die Spezifikation im Handbuch nachlesen. Der Speicherort in neueren Garmin-Geräten ist also im Garmin-Gerät, Ordner Garmin und dann in GPX. Wird es einfach rübergeschoben und gut. Bei älteren Geräten gibt es halt passende Software dazu. GPS-Bubble und Coolant-Karte GT machen das. Und die Garmin-Software natürlich auch. Ich habe es bei mir praktiziert, diese Routen auch auf meine Website hochzuladen oder bei einem One-Click-Hoster, damit man, falls irgendwas ist, falls man das Gerät mal zurücksetzen möchte oder irgendwie die Daten fort sind, nochmal runterladen kann und nochmal aufs Gerät kopieren kann. Jetzt zu den Karten. Man kann sie natürlich komplett selber bauen, die Software ist alle frei erhältlich, aber es ist schwierig, einen schönen Stil mit ausgewogenen Elementen zu erzeugen, noch mit Höhenlinien dazu. Deswegen nehme ich halt die Karten, in die andere schon viel Arbeit gesteckt haben. Bei der Freizeitkarte ist es sogar möglich, dass man die komplette Entwicklungsumgebung dafür runterlädt und dann hat man eine wunderbare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Man also braucht das abarbeiten und dann hat man eine Karte mit den Daten vom Vortag. Leider gibt es die Höhenlinien nur für ausgewählte Regionen, aber irgendwas ist ja immer. So. Es gibt natürlich auch viele vorgefertigte Garmin-Karten, links im Anhang. Die sind je nach Erzeuger unterschiedlich aktuell. Das sieht man halt gut, wenn man die Daten auspackt, von welchen Daten die sind. Und also eine Auswahl von Outdoor-Karten, die, also nach persönlicher Präferenz. Die velomap.org hat den, also für mich, besten Stil. Die Höhenlinien sind gut zu sehen, aber nicht aufdringlich. Dann gibt es noch einige andere. Also ist halt jeden der Geschmack. Es gibt auch Dienste, wo man sich die Gebiete selbst definieren kann. Bei Bibi Bike kann man sich ein Polygon ziehen und sagen, gib mir von dieser Region die Daten. Und bei Garmin von OpenStreetMap.nl kann man sich halt verschiedene Karten zusammenklicken und dann bekommt man einen Link, wo man das herunterladen kann. Ja, jetzt wollen wir die Karte aufs Gerät bringen. Also wir brauchen eine Datei, die, also ursprünglich hieß das gmap-sub.img. Bei den meisten gibt es schon die fertige Datei, die man einfach herunterlädt, entpackt. Und bei Velomap und oben MDB-Map gibt es nur die einzelnen Karten und einen Windows-Installer. Da war ich früher nicht so glücklich, da musste ich viel Handarbeit reinstecken. Mittlerweile gibt es da einige Linux-Skripte auf GitHub, die man problemlos bedienen kann. Man sollte, also bei neueren Geräten wieder, wird das auf der Speicherkarte abgelegt in dem Ordner Garmin. Also bei neueren Geräten kann man eben einen beliebigen Dateinamen wählen, aber fehlerfrei funktioniert es mit diesem gmap-sub.img. Man sollte sie deshalb auf der Speicherkarte speichern, weil man die dann im Fehlerfall problemlos auswechseln kann. Und weil dort viel mehr Platz verfügbar ist, bei diesen Geräten gibt es, ich glaube, 1,7 GB internen Speicher. Der Nachteil ist, wenn man nicht das High-End-Gerät gekauft hat, ist die Übertragungsrate von USB 0,5 Megabyte pro Sekunde. Und ja, also bei größeren Karten dauert es eine Weile. Deutschland, ich habe heute mal zwei Karten für Standbesucher fertig gemacht. Eine wird 1,5 Gigabyte groß, die andere 2,5. Würde dann eine Weile dauern. Nee, ich meine, wenn man es in den internen Speicher schiebt, sind die Speicherkarte natürlich im Speicherkartenleser befüllt. So, und wenn man sich einen eigenen Ausschnitt definieren möchte, braucht man einzelne Kartenkacheln, aus der die fertige Datei besteht. Entweder gibt es sie direkt vom Kartenanbieter oder man kann sich die fertige Karte selbst zerlegen wieder. Da gibt es ein Tool, Gmap-Tool nennt sich das. Gibt man einfach minus groß S ein und Datei und wird es aufgeteilt. Die entstehenden Dateien kann man in Kulant, Karte.gt oder Mapsource problemlos laden. Ich versuche mal, ob das gleich startet. Und dann wählt man nur die Region aus und kann dann die Auswahl exportieren. Moment. Ja, wo ist es? Da ist es. Das sieht dann so aus, das ist jetzt irgendwo in Deutschland. Man würde dann einfach, Moment, halt erst die Karte auswählen. Halt, Albanien ist mir lieber. Oh, na okay, hier hat es nur zwei Kartenkacheln, das, naja. Dann Kartenausschnitt wählen. Dann macht man so, dann hat man sieht, dass da zwei Kacheln unterliegen und eine große. Die große ist für die Höhendaten. Da hat man unten links stehen, Garmin, das sind 70,28 MB. Und dann brauchen wir sie nur noch exportieren. Da kann man hier schon den Pfad für die Speicherkarte angeben, für Kartenleser oder irgendeinen anderen. Ja. Wenn man noch als Fallback eine Papierkarte haben möchte, ist immer zu empfehlen, falls die Batterien leer sind, das Gerät runterfällt oder ein Auto drüber fährt, kann man Kubikmap verwenden. Cool. Vorhin schon erwähnt. Da kann man, also wenn man es eingerichtet hat, verschiedene Kartenstile auswählen. Man kann dann den Track laden. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt gleich finde. Oder einen anderen. Ja, jetzt muss man halt hier lange zoomen, um dahin zu kommen. Bitte? Ja, egal. Dann könnte man die Größe des Kartenausschnitts einstellen. Oder die Kleinheit. Und dann druckt das Programm die Kartenansicht aus mit dem Weg darauf. Und dann kann man sich das ausschneiden, zusammenkleben mit Klebeband, also wie man es möchte. Ja, also ich habe es versucht mit Haarlack zu imprägnieren, allerdings ist das nicht sehr erfolgreich gewesen. Ich habe vielleicht zu wenig verwendet, aber ich habe es unter Wasser gehalten und es war immer noch sehr. Bitte? Ja, allerdings ist er dann über so eine Fläche etwas. Ja, ein Screenshot von dem Programm, weil ich das vorher gemacht. So, natürlich, wenn man OpenStreetMap-Daten genutzt hat, um die Wanderung zu planen, sollte man unterwegs Daten sammeln, um was zurückzugeben oder um die Wege zu verifizieren. Man war bis dahin noch nicht dort, kann nicht sagen, ob die wirklich existieren. Das Gerät kann man dann detailliert einstellen, dass es viele Punkte lockt und nicht nur alle 100 Meter. Die automatischen Aufzeichnungsmodi im Garmin-Gerät sind generell nicht dazu geeignet. Also es gibt detailliert viel, wenig oder so, na, ist nichts. Man kann sich auch unterwegs Wegpunkte setzen, also und dann meinetwegen reinschreiben, Tankstelle, Touch, die Oil. Wenn man Fotos macht, kann man die mit GPS-Koordinaten verbinden. Das ist ja also sehr sinnvoll. Also dazu braucht man allerdings eine synchrone Zeit von Kamera und GPS, damit man die Koordinaten am richtigen Punkt hat. Es gibt eine Anleitung im OpenStreetMap-Wiki und morgen Abend einen Vortrag, 17 Uhr, Raum 1, glaube ich, zum Geotaggen von Fotos. Man kann so bearbeitete Fotos auch einfach auswerten, lokalisieren. Sie haben es vorhin in Chosim gesehen. Die Bilder sind halt hier. Man klickt drauf, hüpft dahin. Man sieht halt, dass die an dem Ort gemacht worden sind. Man sieht auch, wie ich dort hingelaufen bin. Und die Geotags werden auch in aktuellen Bildverwaltungsprogrammen unterstützt. Also in der Linux-Welt sind das halt zum Beispiel Darktable und Digicam. Ja, das ist eine private Statistik vom letzten Jahr. Also gewandert 43 Kilometer, davon 70 allein in Chirokaster. Also die Waldstadt ist wirklich sehenswert. Hat auch mittlerweile Straßennamen, die noch nicht in OpenStreetMap drin waren. Also ich habe einen großen Teil davon gesammelt, dann 550 Poi. Viele Fotos und die Daten waren halt extrem groß. Ui. Ja, das ist halt ein Pass. Eines der seltenen Fotos von mir. Noch ein paar Tipps zur Vorbereitung. Ja, es kann sein, dass ja Leute da dabei sind, die gerne wandern würden jetzt nach dem Vortrag, aber das noch nie gemacht haben. Also mir ging es letztes Jahr so. Mir wurde empfohlen, ich sollte halt doch mal das Fahrrad weglassen und bloß zu Fuß unterwegs sein. Fand ich eine gute Idee. Tja, ich hatte 4 Wochen vorher im Geschäft Wanderschuhe gekauft. Die haben leider nicht gepasst. Also nach einer Wanderung von 16 Kilometern, also ich war vorher schon kurze Strecken gewandert, hat der Fuß 2 Tage geschmerzt. Und tja, also die Rückgabe hat sich dann bis September hingezogen, von Juli oder Juni. Also bis ich dann die neuen Schuhe hatte. Man sollte halt vorher, wenn man ungeübt ist, trainieren, sehen, was man laufen kann. Kürzere Strecken zu Fuß gehen, auch mit Ballast, um das. Ja, ich meine, unterwegs hat man dann einen Rucksack von 10 bis 20 Kilo, je nachdem, das wirkt sich schon aus. Und dann halt die Etappenlänge abschätzen und lieber zu kurz als zu lang planen. Noch die Disclaimer, damit ich dann nichts auf dem Gewissen habe. Mit der Ausrüstung sollte man sich natürlich vorher intensiv vertraut machen, wie man das Gerät bedient und nicht dann unterwegs frickeln, wo habe ich jetzt den Dreck, kann ich den anzeigen? Und kann immer ausfallen, solche Sachen. Man sollte halt fähig sein, sich auch ohne Hilfsmittel zu orientieren, zumindest zum letzten Ort zurück. Man sollte wissen, wo man langgelaufen ist. Klima und Gegebenheiten und andere Probleme vor Ort im Voraus erkunden, sofern es geht. Beim Auswärtigen Amt gibt es Sicherheitshinweise auf einer Website. Link ist vorhanden. Dort empfohlen, welche Impfungen man haben sollte und was man kann, machen sollte, was nicht in diesem Land. Man sollte auch das eigene Leistungsvermögen nicht überschätzen. Immer genügend Wasser dabei haben, vor allem in warmen Ländern. Und nicht zu stolz zur Umkehr sein. Es gibt immer das, ich kann das, ich schaffe das. Aber irgendwann hat man immer den Punkt, wo man sich dann sagt, oh Gott, komme ich noch weiter? Also mir ging es 2010 so. Und seitdem gehe ich es ein bisschen ruhiger an. Da bin ich mit dem Fahrrad in einem unwegsamen Unterholz gestrandet. Es war nicht schön. Da habe ich übrigens mein letztes Navi verloren. Man kann es auch nachlesen. Ich habe dann im Internet alles geschrieben. In Estland, in Lettland war das, glaube ich. Also ungefähr hier in der Gegend müsste ein Navi liegen. Wer will, kann sich suchen. Ich hätte gerne die Daten gefunden. Das hat auch tatsächlich ziemlich schnell immer gefunden. Ja, na gut, jetzt kommt bloß noch der Anhang. Also das war's soweit. Haben Sie noch Fragen? Danke. in die Vorbereitung. Schwer zu sagen. Also ich meine, ich kannte mich ja schon aus mit dem Programm. Ich habe ja vorher schon viel editiert. Also in die Planung. Also ich meine, die Poi sammeln und lesen, Reiseberichte, das zähle ich mal nicht mit dazu. Also das war schon mein Hobby. Aber eintragen, kartieren, also 30, 40 Stunden waren das mindestens, würde ich sagen. Wahrscheinlich eher mehr. Noch wer Fragen? Wie bitte nochmal?
Wegen Satellitenbilder, die da hinterlegt sind, das kann man die dann mit runterladen?
Also das ist im Prinzip auch möglich. Also das wären dann halt Rasterkarten. Die kann man als KBZ, bitte?
Ist natürlich größer dann der Speicherplatz.
Ja, aber es ist theoretisch möglich, man kann das machen. Man kann das halt in den KMZ-File packen oder JNX. Also ich habe es nur einmal gemacht. Mit Kulantkarte GT ist das im Prinzip auch möglich. Aber es gibt halt Anleitungen im Web dazu. Man kann sich die Kacheln da runterladen und in den KMZ-File packen und man muss es dann im Gerät speichern. Hat allerdings verschiedene Limitierungen, die habe ich im Anhang auch verlinkt. Also,
man darf es nicht.
Bitte?
Man darf es nicht. Verstößt halt gegen die Lizenzbedingungen.
Okay, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gemacht. Aber es gibt halt Anleitungen für Leute, die es machen wollen. Schreibe ich doch raus. Ja?
Die Höheninformationen, kann man die. Also gibt es Karten, die man sich direkt runterladen kann, wo man die Höheninformationen mit drin hat, komplett?
Also wo die Höhenangaben selbst sind, nicht nur Höhenlinien?
Ja.
Also Höhenlinien zeigen ja. Moment mal. Ne, das da kommt jetzt nicht.
Also ich habe das vorhin, haben Sie das bei der Fahrradkarte war, zum Beispiel.
Ja, also die Höhenlinien waren dabei.
Ja.
Ja, also wenn man eine Karte hat mit Höhenlinien im Garmin-Gerät, kann man auf die einzelne Höhenlinie zeigen und dann zeigt es an, wie hoch das ist. Also beantwortet das die Frage, oder?
Ja.
Okay. Und man kann diese SRTM-Daten auch einzeln als Karten leer laden. Also wenn man eine Karte hat, die keine Höhendaten mitliefert, kann man die SRTM-Daten als einzelnes Karten leer reinpacken und extra betrachten. Also kann man damit verschiedene Karten kombinieren.